Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Römer 9, Vers 1 bis 5 und Vers 30 und Römer 10, 1 bis 4. Christus ist mein Zeuge und der Heilige Geist bestätigt es mir in meinem Gewissen, dass es wahr ist, wenn ich euch versichere, ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Gott hat doch Israel so reich beschenkt. Es ist ja das von ihm auserwählte Volk. Er hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit offenbart. Immer wieder hat er mit ihm Bündnisse geschlossen und ihm seine Gebote gegeben. In ihren Gottesdiensten ist Gott gegenwärtig und ihnen gelten seine Verheißungen. Abraham, Isaak und Jakob sind ihre Väter und Christus selbst stammt aus ihrem Volk. Ihn, der als Gott über alles regiert, preisen wir in alle Ewigkeit. Amen. Was will ich nun damit sagen? Menschen aller Völker, die sich nicht, wie die Juden, darum bemüht haben, bei Gott Anerkennung zu finden, wurden von ihm angenommen, und zwar durch ihren Glauben an Jesus Christus. Israel aber, das sich so sehr bemühte, Gottes Gebote zu erfüllen, um dadurch vor Gott bestehen zu können, hat dieses Ziel nicht erreicht. Warum eigentlich nicht? Weil dieses Volk nicht durch den Glauben an Christus, sondern durch seine Werke und seine eigenen Verdienste Anerkennung bei Gott finden wollte. Deshalb wurde ihnen Christus zum Stein des Anstoßes. Von ihm hat Gott schon durch den Propheten Jesaja sagen lassen: Seht her, ich lege in Jerusalem einen Stein, an dem man sich stoßen wird, und ein Hindernis, über das sie stürzen werden. Wer aber an ihn glaubt, wird leben. Liebe Brüder, ich wünsche mir sehnlichst und ich bitte Gott inständig, dass auch mein Volk den richtigen Weg zu Gott findet. Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten mit Eifer und Hingabe Gott dienen wollen, aber es fehlt ihnen an der richtigen Einsicht. Sie haben nämlich nicht erkannt, dass Christus für sie gestorben ist, um sie mit Gott zu versöhnen. Stattdessen versuchen sie immer noch, sich durch eigene Leistungen Gottes Anerkennung zu verdienen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Christus hat das Gesetz erfüllt und damit die Herrschaft des Gesetzes gebrochen. Wer an ihn glaubt, wird von Gott angenommen.
Danke, du guter Gott, dass du uns durch dein Wort, die Bibel, mitteilst, was du denkst über diese Welt, über uns Menschen, was du denkst auch über dein Volk. Und dass du, was du uns aufträgst, auch als Gemeinde Jesu, wie wir zu deinem Volk stehen sollen. Du kennst die Geschichte zwischen deinem Volk und der Kirche. Und das ist kein Ruhmesblatt, für beide Seiten nicht. Vergib all den Hass und den Streit, der da zwischen diesen Menschen gewesen ist und immer noch ist. Vergib so auch uns Christen, dass wir einen Anteil daran tragen, dass es in dieser Welt immer wieder zu Ausschreitungen gegen Juden gekommen ist und auch der Hass, der Judenhass immer noch neu Raum greift in dieser Welt. Lass uns wach sein dafür, dass du uns aufträgst, zu lieben, alle Menschen, und dass die Liebe zu deinem Volk in besonderer Weise dazugehört. Öffne uns jetzt Augen und vor allen Dingen Ohren und Herz für das, was du uns sagen willst, dass wir erkennen, wie wir zu deinem Volk stehen können und was das mit uns zu tun hat. Und wie das hineingehört in die Heilsgeschichte, deiner Geschichte zum Heil dieser Welt. Hab Dank dafür, dass du reden willst und dass dein guter Geist wirkt, dass jeder für sich das hört, was für ihn wichtig und richtig ist. Amen. Erster Punkt, liebe Gäste, liebe Gemeinde, lautet: Israel kann und darf uns, und das meint eben die Christen, die Kirche Jesu Christi, nicht gleichgültig sein. Und ich finde, diese Sätze, die da zu hören und zu lesen sind, die sind schon ein echter Hammer, wie die Jugend sagt. Geht Paulus da nicht zu weit? Ganz ehrlich, da stockt mir durchaus der Atem. Paulus, der an einer anderen Stelle sagt, dass er das alles, und auch da ist er drastisch in der Wortwahl, dass er das alles für Mist hält, was er einmal für das Allergrößte hielt, Jude zu sein. Und das alles zu haben, was er hier ja auch noch einmal aufzählt. Dieser Paulus schreibt hier, dass er verflucht sein möchte. Und das heißt doch nichts anderes, als dass er alles verlieren möchte, wenn, und jetzt kommt das Entscheidende, wenn dadurch die Menschen seines Volkes Christus glauben würden. Paulus möchte das also alles hergeben, was ihm so unendlich wertvoll und wichtig ist, wenn dafür also an seiner Stelle die Juden Jesus als den Messias Israels akzeptieren und als Sohn Gottes verehren würden. Wie wichtig müssen diesen Menschen das Volk, die Menschen seines Volks gewesen sein? Und Paulus ist ja nun einmal, so sagen wir es ja gerne, unser großer Völkerapostel. Und dieser Paulus war ein Jude. Der, dem alle Nichtjuden es auf menschlicher Seite oder zumindest von menschlicher Sicht her zu verdanken haben, dass die gute Nachricht auch zu uns gekommen ist, dass wir alle hier heute Morgen sitzen, dass uns diese gute Nachricht gesagt worden ist. Dass uns gesagt wird, dass Jesus ebenfalls auch ein Jude, nicht nur für sein Volk gekommen ist, gestorben ist, nicht nur Messias Israels ist, sondern der Christus und Heiland, der Retter der Völker. Um das uns Heiden zu sagen, hat Paulus extrem viel auf sich genommen. Hat sich vor allem der Kritik seiner Landsleute, sehr handfester Kritik, ausgesetzt. Verfolgt haben sie ihn, wie er selbst zuvor die Gemeinde Jesu verfolgt hatte. Nach dem Leben haben sie ihm getrachtet. Hätte er nun nicht seinerseits allen Grund gehabt, diese Menschen dafür, ja wenn schon nicht zu verfluchen oder zu hassen, zumindest insgeheim, ist doch zumindest für gerecht zu halten, dass sie ihre Strafe bekommen für das, was sie ihm antun. Und dass sie eben verloren gehen. Ja, das wäre allzu menschlich, wenn er so gedacht hätte. Doch stattdessen das. Er würde sein eigenes Heil, seine Beziehung zu Jesus Christus dafür aufgeben, dass diese seine Peiniger und all die anderen Juden eine Beziehung zu Christus hätten. Mal Hand aufs Herz. Denken wir so im Blick auf Menschen um uns herum, die bisher nicht glauben, die keine Beziehung zu Christus haben, so wie Paulus: Wenn sie glauben würden, dann wäre ich bereit, dafür zu verzichten. Oder doch eher so: Lieber Gott, mach mich fromm, damit ich in den Himmel komme. Jesus hat sein Leben gelassen für alle Menschen. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. So hat er es kurz davor seinen Jüngern und damit ja auch uns gesagt. Und ich kann nur darüber staunen, wie die Liebe Christi im Paulus nun Raum gegriffen hat, ihn durchdrungen hat, wie er nun bereit geworden ist, seinem Herrn zu folgen, so weit zu folgen, dass er ihn sogar bereit war, dafür zu verlieren. So wie Gott uns Menschen ja so sehr liebt, dass auch er bereit ist, uns freizugeben. Dass auch er es aushält, wenn Menschen seine Liebe eben nicht erwidern. Dass er seinen Sohn gibt und dabei dann noch das Risiko trägt, dass das fast umsonst geschieht, weil nur wenige Menschen diese Tat für sich geschehen sein lassen. So zumindest ist ja im Moment, sage ich mal, in Europa das doch größtenteils zu entdecken. Paulus jedenfalls sagt, er wäre bereit, für Israel zu tun, was Jesus für alle Menschen getan hat, sich stellvertretend für sie zu opfern, an ihrer Stelle ins Unheil zu gehen. Doch das Ganze ist im Konjunktiv formuliert, weil das nicht geht und Paulus das auch weiß, dass es auch gar nicht notwendig ist. Denn Jesus Christus hat ja ein für alle Mal eben für alle Menschen den Tod auf sich genommen, ist ins Unheil der Gottesferne gegangen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er am Kreuz ausgerufen in der Stunde seines Todes. Paulus brauchte das eben nicht zu tun. Christus hat ja schon alles getan. Deshalb bleibt es beim Wunsch. Da findet Paulus seine Grenze. Er weiß das. Und ja, vielleicht kann er auch deshalb so drastisch formulieren. Aber er tut das auch, weil diese Menschen, für die er bereit wäre, eben alles aufzugeben, nicht irgendwelche Menschen sind, sondern die Menschen seines Volks. Und keine Frage, er hat sich aufgerieben dafür, das Evangelium zu den Heiden, also zu uns, zu bringen. Er hat dabei sein Leben mehrfach aufs Spiel gesetzt, aber nicht seine Beziehung zu Christus, nicht sein Heil. Das hätte er nur für Israel aufgegeben. Und damit hat er eine klare Marke für uns Christen gesetzt. Israel ist Gottes erwähltes Volk. Israel ist das Volk, aus dem der Heiland kommt. Es ist das Volk, dem Gott versprochen hat, es zu segnen und es für alle Völker zum Segen werden zu lassen. Dieses Volk kann und darf Christen, Heidenchristen, also nicht jüdischen Christen, nicht gleichgültig sein. Das Heil kommt von den Juden. So hat Jesus einmal selbst gesagt. Kein Heil, keine Rettung, kein Evangelium ohne Israel, an Israel vorbei oder gar gegen Israel. Israel, das ist das Volk. Das sind die, die sich zu ihm zählen, ob nun allein von ihrer Abstammung oder auch von ihrer Religiosität her. Da ist die Bandbreite im heutigen Israel ja sehr groß, von völlig säkular bis eben zu extrem fromm. Israel, das ist dann aber auch das Land, das diesem Volk verheißen wurde. Zu den Verheißungen, die Paulus ja hier recht lapidar nennt, gehört eben auch diese Landverheißung. Mehr als 3000 Jahre lebt das Volk, leben Juden in diesem Land und hat das Volk viele Jahrhunderte lang seinen eigenen Staat gehabt. Die Verheißung Gottes, dass dieses Land Gott ihnen zur Verfügung stellt, ist diesem Volk deshalb in Fleisch und Blut übergegangen. Nächstes Jahr in Jerusalem, das rufen sich am Ende des Pessachfestes vor allem die Juden zu, die es eben da gerade nicht in Jerusalem feiern. Aber nächstes Jahr, da wollen sie es dann dort tun. Es ist, und das sage ich auch nochmal in aller Deutlichkeit, ich habe es diese Woche schon einmal in der Morgenandacht gesagt, es ist ein Wunder, dass dieses Volk immer noch lebt. Ein Wunder nach fast 2000 Jahren mehr oder weniger heftiger Verfolgung. Und eigentlich hat die ja sogar schon vorher angefangen, wenn wir an das Buch Esther denken, wo ja auch schon solche pogromartigen Dinge genannt werden. Heftige Verfolgung bis eben zum fürchterlichen Holocaust oder der Shoah, wie es hebräisch-jüdisch heißt. Viele andere, viel mächtigere Völker sind schon lange vom Erdboden verschluckt worden. Und ich glaube, die Treue Gottes zu seinem Volk zeigt sich eben auch darin, nicht nur, dass es dieses Volk noch gibt, sondern dass dieses Volk nun auch wieder eine Heimstatt hat, in dem viele Juden aus dieser Welt Heimat gefunden haben. Und dass dieser Staat bis heute gegen eine Übermacht von Feinden am Leben geblieben ist. Und dieser Staat wird ja bis heute angefeindet, so wie auch das Volk bis heute angefeindet wird. Heute in unserer Zeit wird das oft kaschiert als Kritik eben an diesem Staat. Aber sehr viel, wenn man genauer hinguckt, dieser Kritik meint eigentlich letztlich die Juden. Dieser sogenannte Antisemitismus, den Begriff finde ich nicht besonders glücklich, ich würde eigentlich eher von Antijudaismus sprechen, dieser Begriff ist nicht tot zu kriegen. Oder diese Dinge, die da gesagt werden. Immer wieder begegnen diese alten Mythen von Weltverschwörungen, die die Juden anzetteln sollen, von den gierigen Juden, und dann ist Judas als sozusagen der Jude schlechthin dargestellt mit Hakennase und raffgierig, der nach dem Geld greift und nach der Weltherrschaft. Dazu kommen dann auch die neuen Mythen, wie die, dass die Juden zum Beispiel für den 11. September verantwortlich sind, weil sie so die westliche Welt gegen die arabische Welt aufhetzen wollten. Und dass Israel immer nur der Aggressor ist dort unten im Nahen Osten. Und dass die Palästinenser sich ja nur wehren. Und dass in Israel Apartheid herrscht. Und was dann immer alles so geäußert wird. Es ist nicht der Raum, das im Einzelnen zu betrachten. Aber was da alles so verbreitet wird, auch in unseren Medien, das zieht einem manchmal, wenn man ein bisschen kritisch darauf guckt und sich informiert, schon wirklich die Schuhe aus. Das hat mit objektiver Berichterstattung oft nur noch sehr wenig zu tun. Ich verhehle nicht, dass Israel es keinem leicht macht, es zu lieben. Wer schon einmal nach Israel gereist ist und dabei von jüdischen Zollbeamten gefilzt wurde oder auch nur befragt, der weiß, wovon ich rede. Aber Israel ist auch sehr einsam. Es ist Spielball der großen Weltpolitik. Die Briten waren mal für die Juden, dann waren sie wieder gegen die Juden. Die haben das immer gerade, wie es ihnen so passte, getan. Dann wurde der Staat Israel am Anfang von den Russen unterstützt, dann von den Amis. Und auch das hatte eben genau was damit zu tun, mit dem Verhältnis dieser beiden Großmächte, nichts mit Israel. Und deshalb, Israel ist und bleibt auf die Unterstützung der Christen und auf unsere Gebete angewiesen. Und ich befürchte, selbst ein umfassender Friedensvertrag mit den Palästinensern und ein palästinensischer Staat würde den Druck Israels von außen kein Ende setzen. Doch dieses gebeutelte Volk hat, so finde ich, durchaus ein Recht darauf, in dieser Region seinen Staat zu haben. Nun will ich aber auch das hinzufügen. Die Landverheißung ist nicht mehr so wesentlich. Das Volk, die Menschen sind im Blick. Und nur damit sie eine Heimat haben, ist auch das Land wichtig. Es ist ein besonderes Land. Inge, bei dir klang es schon an und ich kann das nur bestätigen. Ich liebe es. Aber ehrlich, es ist kein heiliges Land. Zumindest nicht in dem Sinne, dass wir dort und dann womöglich eigentlich nur dort Gott anbeten und nahe kommen können. Jesus hat einem Gespräch mit einer Frau in der Nähe der den Samaritanern Heiligenberges Gerizim dazu klare Worte gefunden. In Johannes 4 können wir das nachlesen. Da sagt Jesus dieser Frau, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, also auf dem Gerizim, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Es kommt die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Und das kann überall passieren, auch in Heiligenstadt, auf unserem Berghang hier. Und das schließt auch aus die Rückkehr der Juden ins Heilige Land als Voraussetzung für die Rückkehr des Messias zu betrachten. Das höre ich auch mal immer wieder. Also zu glauben, ein irdischer Staat Israel und dann womöglich noch in einer bestimmten Ausdehnung, möglichst groß, so vielleicht zu Davids Zeiten die größtmögliche, die wäre nötig dafür, damit Jesus wiederkommt. Und deshalb dürfe den Palästinensern auf keinen Fall ein eigener Staat gegeben werden, weil wir damit verhinderten, dass diese Vorstellung, wir Menschen könnten das Kommen des Messias beeinflussen, ist aus meiner Sicht ein Rückfall in selbstgemachte Gerechtigkeit. Solchem Denken widerspricht Paulus ja hier vehement. Und damit bin ich beim zweiten Punkt und den Versen 30 bis 33 in Kapitel 9. Gerechtigkeit nicht aus dem, was wir leisten, sondern allein aus Glauben an die Gnade. Denn das ist es ja gerade, was Paulus insbesondere so deutlich herausgearbeitet hat. Der Römerbrief ist das wuchtige Zeugnis dieser Einsicht. Allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein durch Christus, diese von Luther wieder so herausgearbeiteten Alleinstellungsmerkmale, die finden wir dann auch umgesetzt auf die Frage, was ist mit Israel in den Kapiteln 9 bis 11 wieder. Das sind also keine Kapitel, die da mal irgendwie noch da reingeraten sind, die man getrost wieder weglassen könnte, sondern sie folgen logisch, ganz logisch, theologisch aus den Kapitel 1 bis 8. Wer meint, auch nur eine Winzigkeit dazu beitragen zu können, dass wir vor Gott gerecht dastehen, dass wir Heil erlangen und heil werden können, der ist eben auf dem Holzweg. Und der verfehlt das Ziel, vielleicht nur knapp, weil er wirklich sehr fromm lebt und sehr ausgerichtet nach den Geboten Gottes. Aber er verfehlt es. Zielverfehlung, so lautet die ursprüngliche Bedeutung eines der häufigsten gebrauchten griechischen Wörter, das dann in der Bibel mit Sünde übersetzt wird. Ursprünglich meint es eben das, dass man beim Bogenschießen das Ziel verfehlt. Sünde ist also im Innersten eben genau das, dass wir es ohne Gott schaffen wollen, dass wir sozusagen an Gott vorbeileben. Oder doch zumindest etwas meinen, dazu beitragen zu können und das dann auch zu wollen, damit Gott uns akzeptieren kann. Jesus hat sich auf seinem Weg durch sein Land, in seinem Volk, ganz bedingungslos denen zugewendet und mit denen Gemeinschaft gepflegt, die in den Augen der Frommen seiner Zeit gottlos waren. Und das haben genau die Pharisäer, ziemlich erbost an Jesus. Nach ihrer Auffassung hätten diese Sünder nämlich zuallererst alle möglichen Dinge erfüllen müssen, ihr Leben kolossal ändern müssen. Und wenn sie das dann alles erledigt hatten, dann, irgendwann, dann, ja, dann hätten die Pharisäer dann auch gesagt, na gut, dann können wir auch mal mit euch Gemeinschaft haben. Jetzt gehört ihr ja wieder dazu, aber auf keinen Fall eher. Jesus dagegen ist zu diesen Menschen hingegangen und hat es ihnen einfach geschenkt, dass ihnen ihre Sünden vergeben werden. Denken wir an die Geschichte von dem Gelähmten, der von den vier Freunden da durchs Dach gelassen wird. Und was sagt Jesus ihm? Nicht, du bist gesund, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Und so hat Jesus den Menschen, denen er begegnet ist, immer wieder das Angebot, das Geschenk letztlich gemacht, dass sie in ihm Gott begegnen, dass in ihm das Reich Gottes, das angebrochene Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Und das wie ein Kind zu glauben, Jesus Christus zu vertrauen, sich die Liebe Gottes eben gefallen und sich beschenken zu lassen, das allein ist notwendig, im wahrsten Sinne des Wortens, die notwendend. Das allein wendet eben die Not der Gottesferne, der Sünde, der Ungerechtigkeit, die unser Leben ausmachen. Neues Leben wird uns geschenkt. Leben ohne Leistungszwang, eben ohne religiösen Leistungszwang. Leben mit Gott, leben als Gottes Kind. Und was macht Kindsein aus? Das ist dieses bedingungslos sich freuen können. Einfach annehmen, wie das Leben so ist und in dieses Leben fröhlich hineinzuleben. Und dabei dann eben als einer zu leben, der nun selbst zu einem Aushängeschild wird dafür, dass Gott uns liebt. Und der dadurch eben auch andere einlädt, dass die Liebe Christi in ihm mehr sichtbar, spürbar, immer mehr sichtbar und spürbar wird. Und dass er sich eben und auch anderen nichts mehr vormachen muss, dass man sich nicht mehr hinter einer Fassade verstecken muss, die alles so wunderschön darstellt, was in Wirklichkeit gar nicht so ist, sondern dass wir so sein können, wie wir sind. Menschen, die noch Ecken und Kanten haben, aber an denen Christi Geist wirkt und die den Menschen verändern und ihn mit seiner Liebe ausfüllen. Und der so dann auch mit Worten dazu einlädt, sich von Gott beschenken zu lassen, Christus zu glauben, Gnade zu erleben. Der Einzelne ist gefragt. Und das ist der elementare Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament, dass Jesus das nochmal deutlich auf den Punkt bringt, was wir im Alten Testament durchaus ansatzweise auch schon lesen können, aber dass er es auf den Punkt bringt zu sagen, wie stehst du denn dazu? Du kannst dich nicht hinter dem Kollektiv verstecken, sondern du musst für dich selbst verantwortlich Ja sagen zu diesem Angebot Gottes. Willst du dir das gefallen lassen, dass Christus alles für dich getan hat? Und wie Paulus das Heil für Israel eben nicht erzwingen konnte, auch nicht indem er sich selbst aufopfern würde, so können auch wir das Heil anderer nicht erzwingen. Doch wie Paulus will uns die Liebe Gottes dahin bewegen, uns innerlich mitnehmen, mitreißen, dass wir doch auch immer wieder mal an dem Unglauben anderer leiden und eben auch an dem Unglauben so vieler Juden leiden. Und das bringt mich dann zum dritten Punkt und zu den Versen 10, 1 bis 4. Glauben treibt ins Gebet auch für Israel. Wir brauchen unseren Glauben, wir brauchen unsere Beziehung zu Jesus Christus nicht zu opfern. Die Liebe Gottes, die wir erfahren, die wir empfangen, aus der wir leben, die treibt uns aber eben dann ins Gebet für die Menschen, denen wir diese Erfahrung auch wünschen. Denen wir wünschen, dass auch sie zum Glauben an Christus finden, die eben auch diese Freiheit erleben können, die Christus uns schenkt. Das sind sicherlich zunächst mal die Menschen bei uns im Blick, die wir lieb haben. Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde. Aber dann auch die, die uns begegnen, Nachbarn, Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Kommilitonen, Sportkameraden, Pünktchen, 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 Pünktchen. Und dann eben aber auch die Menschen des Volkes Israel. Und ich denke da an einige Israelis, die ich kennengelernt habe, die mir dann eben besonders in den Sinn kommen und die mir wirklich auch am Herzen liegen. Aber dann doch auch das ganze Volk, denn Gott liebt dieses Volk Israel. Und ich bete für dieses Volk, für sein Wohl im Hier und Jetzt, aber mehr noch für seine Rettung durch Jesus Christus. Und das Gebet für andere, für Menschen um uns herum, für die Juden, für ihr Heil, ihren Glauben, dieses Gebet, das wir beten für andere, das wirkt sich zuallererst immer auch für uns selbst aus. Denn das macht uns sensibler. Das lässt unsere Herzen liebevoller werden, weil wir eben die anderen Menschen im Blick behalten und immer wieder in den Blick nehmen. Und wir werden dankbar dafür, dass wir schon glauben dürfen. Denn, das sage ich jetzt ganz persönlich, dass ich schon glauben darf, wenn ich so zurückdenke und auch von meiner, sage ich mal, Abstammung her, meine Großeltern waren Kommunisten, mein Vater war äußerst kritisch allem Religiösen gegenüber. Der hat lange gebraucht, bis er da eine positive Sicht zugefunden hat. Und wer so geprägt wird, der ist eben einer, der sehr skeptisch ist. Und ich bin da nicht traurig drüber, weil es mich auch vor manchem schützt. Aber es ist eben dann doch auch ein Wunder, wenn so aus meiner Sicht in der Rückschau, dass ich habe glauben können. Wie schwer tun sich andere damit. Und ich werde dankbarer dafür, dass ich schon die Liebe erfahren habe, dass ich Jesus Christus meinen Bruder und meinen Herrn und Heiland nennen darf. Und dass ich Gott Vater rufen darf. Und das führt mich dann eben auch zum Loben. Lieben und Loben liegen im Deutschen ja so von den Worten her ganz nah beieinander. Aber eben, glaube ich, nicht nur vom Wortklang her, sondern auch von dem, was sie ausmachen. Wer Gott liebt, der lobt ihn auch. Der beginnt, ihn anzubeten. Der beginnt, ihn zu betrachten. Und das dann auch unabhängig von all dem, was er uns an Gutem tut. Und der blickt auf Christus und auf das Kreuz und kann sich darin versenken und sich einfach daran freuen und Gott nur danken und anbeten darüber. Und der wird sich dem Heiligen Geist gerne öffnen und ihm Raum geben. Und er wird so den dreieinigen Gott ehren. Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Den Gott, der über allem gepriesen ist, in alle Ewigkeit. Amen.